Was haltet ihr von ungehorsamen Kindern?
Ja, meine ich kleine Kinder oder meine ich Christenkinder? Gott,
egal. Ist anstrengend, oder? Ungehorsame Kinder, unsere sind gerade so ein bisschen in der Trotzphase wieder.
Ja, klar. Ist immer anstrengend. Aber muss halt konsequent auch sein, denke ich.
Es macht dazu die Freude, ne? Und das
ja.
Sehen wir eigentlich jetzt hier auch im Kapitel 30. Im Prinzip spricht Gott hier zu seinen ungehorsamen Kindern. Und
ja.
Er spricht zu den widerspenstigen Söhnen, lesen wir
ja
im Vers 1. Kontext, die Assyrer, damalige Weltreich, bedrohen gerade Israel und Juda und nehmen da eine Stadt nach der anderen ein. Und ihr wisst, der Prophet Jesaja hat schon mehrmals gesagt dem Volk, vertraut auf dem Herrn, ruht in dem Herrn. Und der König hatte aber auch andere Ratgeber. Ihr wisst ja, Jesaja war oft am Königshof, der hatte da Verwandte. Und er hat gesagt, vertraut dem Herrn. Und es gab aber andere, die gesagt haben, nee, wir müssen was tun. Konkret, lasst uns nach Ägypten gehen. Ägypten war die zweitmächtigste Macht damals in der Region. Und die haben gesagt, lasst uns nach Ägypten gehen und die Ägypter anheuern um Hilfe. Und das ist der Kontext hier. In dieser Situation spricht hier Gott durch den Propheten hinein. Er sagt, wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen, aber meinen Mund haben sie nicht befragt, um unter den Schutz des Pharao zu flüchten und um Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Also ein bisschen paradox eigentlich, das Volk Israel war ja versklavt in Ägypten und die waren so, ja, nicht unbedingt freundlich gesonnen. Aber im Anbetracht dieser Bedrohung wenden sie sich wieder zurück. Und ja, vertrauen letztendlich auf die falsche Sache. Fehlgeleitetes Vertrauen hier. Zwei Dinge eigentlich. Er sagt, sie haben meinen Mund nicht befragt. Das ist das eine Übel. Sie sind nicht erstmal zum Herrn gegangen. Und dann haben sie so ihre eigenen Pläne ausgeheckt und haben gesagt, okay, lass uns zu den Ägyptern gehen. Vertrauen auf Menschenkraft statt auf Gottes Kraft. Und ich finde es interessant, er sagt hier, sie häufen Sünde auf Sünde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier im Vers 1, im ersten Vers, am Ende vom ersten Vers. Gott nennt es Sünde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, mir passiert das öfter. Dass ich so erstmal drauf losrenne. So der Machertyp, okay, wir haben es im Griff, wir müssen nicht den Herrn fragen. Ich habe schon eine Idee. Herr, ich weiß schon, wie. Und wir rennen drauf los. Und der Herr sagt, es ist Sünde. Ich weiß nicht, wie oft uns das, ob uns das überhaupt so bewusst ist. Und wie oft wir uns dieser Sache auch schuldig machen. So leben im Selbstvertrauen eigentlich, statt im Vertrauen auf Gott und so nach unserer eigenen Kraft, nach unseren eigenen Ideen. Wenn der Herr sagt, wartet auf mich, vertraut auf mich, ist für mich gerade auch eine aktuelle Sache, ein aktuelles Wort hier mit der Wohnungssuche und dem Ganzen.
Unbedingt.
Von ihm zu hören, auf ihn zu vertrauen.
Gott kommt in letzter Minute, das ist es.
Er kommt,
der kommt nicht spät, vorher,
aber ziemlich oft dann das zu auszuhalten.
Manchmal so ganz am Schluss, ne?
Ja, bis er dann
Und leider ist es oft so, oder manchmal so zumindest, dass wir zuerst alles andere versuchen und dann, wenn nichts klappt von unseren Ideen, dann endlich gehen wir zum Herrn und sagen, okay, Herr, Hilfe. Und was hast du vor? Und es ist ja nicht, dass wir untätig sein, wir sind nicht völlig unbeteiligt, aber wir wollen geistgeleitet sein, so wie es hier auch steht. Nicht nach meinem Geist, sagt er hier, und das ist das Problem. Aktivität, die nicht Gott geleitet ist und nicht Gott inspiriert ist. Und Mann, das spricht zu mir, das ist ein Wort, was mich anspricht. Und er sagt in Vers 3, dass eigentlich dieses ganze menschliche Denken und dieses Laufen nach Ägypten, diese menschlichen Ideen, die menschliche Kraft, dass es alles nichts hilft. Also ihr macht hier viel Stress und viel Aktion für nichts eigentlich, denn der Pharao, der kann nicht helfen. Ägypter können nicht helfen, doch der Schutz des Pharao wird euch zu Schande werden und die Zuflucht im Schatten Ägyptens zur Schmach. Denn seine Obersten waren zwar in Zoan und seine Gesandten erreichten Hanes, doch jeder wird zu Schanden an einem Volk, das ihm nichts nutzt, das nicht zur Hilfe und nicht zum Nutzen, sondern zur Schande und auch zur Schmach dient. Also eure eigenen Ideen, ja, wird zumindest mal nicht Gott verherrlichen, sondern es wird Schande und Schmach bringen und wird zu nichts führen. Wir wissen, dass die Assyrer auch die Ägypter erobert haben und dass die keine Hilfe sind. Und er sagt, Ausspruch über die Tiere des Südens, durch ein Land der Not und der Angst, aus dem Löwin und Löwe, Giftschlange und fliegende, feurige Schlangen kommen, also wenn die beißen, das brennt wie Feuer, tragen sie auf dem Rücken von Eseln ihren Reichtum und auf den Höckern der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das nichts nützt, denn umsonst und vergebens wird Ägypten helfen. Darum nenne ich es Rahab, die zum Schweigen gebrachte oder die Untätige, die nicht helfen kann. Spricht hier davon, dass sie durch die Wüste Negev, die ja da dazwischen liegt, also Wüste mit all diesen wilden Tieren, ziehen die Boten Israels nach Ägypten hinab mit allen möglichen Schätzen, um die irgendwie zu bestechen und anzuwerben, um ihnen doch gegen die Assyrer zu helfen. Und Gott sagt, das ist alles vergebens. Und wie viel investieren wir oft in Dinge, die dann vergebens sind und außer viel Spesen ist nichts gewesen. Einfach weil das nicht das ist, was von Gott dran ist, sondern das, was Gott geleitet ist. Und dann sagt er im Vers 8, geh nun hin, schreibe es bei ihnen auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch ein, damit es für einen künftigen Tag bleibe als Zeuge bis in Ewigkeit. Also schreibe es auf zu einem Zeugnis, damit sie sich daran erinnern. Vertrauen auf Menschen, dass auch dieses Selbstvertrauen, diese Selbstgenügsamkeit nichts bringt, aber das Vertrauen auf den Herrn, das wird einen riesen Unterschied machen. Und Gott sei Dank hat der König Hiskia sich umstimmen lassen und hat zuletzt auf den Herrn vertraut. Und werden wir dann in zwei, drei Kapiteln sehen, wie der Herr gerettet hat. Der Herr ist treu, das werden wir im zweiten Teil auch von dem Kapitel sehen, ab Vers 18. Aber der erste Teil sind so diese ungehorsamen Söhne. Sagt im Vers 9, denn ein widerspenstiges Volk ist es, verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, seht nicht, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen. erinnert mich an das, was Paulus dem Timotheus geschrieben hat, dass in den letzten Tagen Spötter aufstehen werden und dass die Leute die wahre Lehre nicht ertragen werden und sich Lehrer anstellen, die sie so in den Ohren kitzeln, die ihnen das erzählen, was sie hören wollen. Ist sehr aktuell heutzutage. Viele von diesen, sagen wir mal, auch eher menschlichen Gemeindebaustrategien sind so ausgerichtet, zu sagen, okay, was können wir auf die Beine stellen, und Predigten müssen immer so Wohlfühlpredigten sein und ja nicht sagen, was die Leute auf den, genau, vor den Kopf stoß, also ja nicht das S-Wort Sünde verwenden oder das H-Wort Hölle, sondern Gott ist so ein bisschen unser Dienstleister, was er alles für uns tun kann. Und das ist hier die Situation. Das Wort des Herrn war da. Jesaja hat gesprochen, Gott durch den Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Haben gesagt, schaut nicht, sagt uns Schmeicheleien. Sie wollen den Herrn nicht hören. Lasst uns in Ruhe mit dem heiligen Israel, sagen sie sogar. Wollen uns von Gott nicht zu viel reinreden lassen. Und das ist ein Trend, ganz sicher in der Kultur heute, dass sich sowieso niemand was sagen lassen will, von niemandem. Und leider auch in der christlichen Szene, sage ich mal, wir haben dieses Denken auch zu einem großen Teil übernommen. Und es gibt viele, die ja, Gott so ein bisschen als den Dienstleister sehen, der dazu da ist, der himmlische Therapeut, der mein Leben gut und reich und bequem machen soll, aber ja nicht zu sehr herausfordern oder vielleicht sogar mal Nein sagen oder ich will nicht, dass du in die Richtung gehst und in die andere, dann sehen wir sehr oft auch diese Reaktion so, hey, ich will es nicht hören. Ich mag das nicht, wenn Gott zu direkt in mein Leben spricht oder wenn sein Wort hier auf mein Leben scheint und er sagt, nee, so geht das nicht. Meine Kinder leben anders. Ich will, dass du umkehrst. Ich will, dass du Buße tust. Also sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen. Wir wollen nur das hören, was wir hören wollen. Weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Darum, so spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerft und auf Unterdrückung und Arglist vertraut und euch darauf stützt, darum wird für euch diese Schuld wie ein sturzbringender Riss sein, der sich vorschiebt in eine hochragende Mauer, deren Zusammenbruch in einem Augenblick plötzlich kommt. Und er wird sie zerbrechen, wie man einen Töpferkrug zerbricht, mitleidslos zertrümmert und unter dessen Bruchstücken man nicht ein ganzes Tongefäß findet, damit Feuer vom Herd zu holen oder Wasser aus einer Wassergrube zu schöpfen. Also ein sehr eindrückliches Bild. Dieses Denken, dieses rebellische Herz eigentlich, das ist wie ein Riss, der sich in die Mauer reinzieht und der die Mauer zum Einsturz bringt. Sie wird zerbrechen wie ein Krug, wenn man so einen Tonkrug auf den Boden schmeißt, der zerspringt in 100 Scherben. Wichtig, Gott sieht das Herz, nicht hier äußerliche Religiosität, daran hat er keinen Gefallen. Wir singen Halleluja, gelobt sei der Herr in meinem Leben. Und dann, ich weiß nicht, im nächsten Moment ungehorsam sind. Oder ich meine, jeder, wir werden nie perfekt sein, wir werden immer wieder mal auf die Nase fallen. Aber diese Einstellung, ich weiß zwar, dass es falsch ist, aber trotzdem wohne ich mit meiner Freundin zusammen von mir aus. Ist ja der Trend heutzutage, dass die jungen Leute erst einmal zusammenziehen und auch unter Christen. Oder ja, der Herr spricht zwar, aber ich will das trotzdem kaufen oder ich will das trotzdem tun, obwohl der Herr so anklopft und sagt, du, das ist nicht mein Plan. Ich habe was anderes vor.
Ich denke, so Dinge muss jeder selbst verantworten.
Ja.
Jeder steht für sich selber gerade dann, oder?
Ah ja, klar.
Das muss man auch lernen, dann, wenn man älter wird, hat, die Kinder sind erwachsen und tun die Dinge. musst du ja distanzieren.
Schwer,
du musst es lernen. Das ist sehr schwer, aber du musst es lernen. Ja. Irgendwann mal, das bin nicht ich, das ist ich.
Ja, ja.
Ich habe sie nicht beigebracht, ich habe sie nicht gesagt und es ist nicht mehr meine Verantwortung dann. Sonst würde ich dich aufreiben. Wie viele Eltern würden sich daran aufreiben, oder?
Irgendwann sind sie groß und treffen ihre Entscheidungen. Ja, ne? Wir können,
das geht nicht mehr auf mein Konto, habe ich immer gesagt.
Wir können schauen, ihnen das zu vermitteln. Und ja, ich denke, wichtig ist wieder, auch da, das Herz ist wichtig. Ne? Dass es nicht nur so äußerliche Gesetzlichkeit ist und okay, die Regeln Gottes, sondern es geht Gott wirklich ums Herz. Das ist das Problem. Das Herz ist nicht beim Herrn eigentlich, das Herz ist rebellisch und deswegen sind die Handlungen dann auch.
Und ja, und das kann man ja Kinder beibringen im Laufe des
genau.
Lebens, bis sie dann mal so weit sind, dass sie 18, 19, 20 sind und wenn sie dann Dinge tun, wo eigentlich nicht so richtig ist, dann kann man sie ja bloß darauf hinweisen, finde ich, dass man einfach nur sagt,
ja, man hat sie
gelernt und das weiß ich noch und so und gesagt und
meine Tochter wird sowieso keinen Freund haben, bis sie 40 ist.
Ja, ja.
Dann bin ich der einzige Mann in ihrem Leben.
Das denkt man immer, ja, ja.
Schau mal, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Das sind immer die Mütter, die so gut oft von ihrer Söhne denken. Ja, ja. Und dann erfährt man ganz andere Dinge. Ja.
Okay. Und dann sagt ihm Vers 15, das ist die richtige Einstellung. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Also Umkehr zum Herrn, das Herz beim Herrn und dann ruhen im Herrn. In still sein und in Vertrauen ist eure Stärke. Das ist ein schönes Wort, oder? Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Wir müssen nicht Dinge aus eigener Kraft hinbiegen und mit Gewalt hier versuchen, irgendwelche Türen einzurennen. Wir können zu Gott gehen. Und sagt das nicht im Philipperbrief, sorgt euch nicht, sondern bringt eure Anliegen.
In allen Dingen heißt es.
In allen Dingen eure Anliegen zu Gott und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet, in Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Das gilt auch noch für uns heute.
Ja.
Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen.
Sind wir ja oft.
Und stütze dich nun auf deinen Verstand. Dann ebnet er dir selbst deine Pfade. Ihr aber habt nicht gewollt. Ihr sagtet, nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen, darum werdet ihr fliehen. Also sie hatten so ihre eigenen Pläne, ja, wir wollen fliehen, das war vielleicht der Plan B dann. Wenn die Ägypter uns nicht helfen, dann laufen wir weg, laufen wir vielleicht zu ihnen. Ich finde es interessant, so diese Einladung Gottes, Gott steht da mit offenen Armen und sagt, vertrau mir. Und ich werde für dich kämpfen. Und sie sagen, nee, wir haben nicht gewollt. Lasst uns fliehen. Und er sagt, darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern werdet ihr reiten. Darum werden eure Verfolger hinter euch herrennen. Je 1000 wird fliehen vor dem Thron eines einzigen. Also, ihr habt keine Chance gegen die Assyrer aus eigener Kraft. So wie wir in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, aus eigener Kraft keine Chance haben. Vor dem Thron von Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr nur noch ein Rest seid, wie eine Signalstange auf der Spitze des Berges und wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Das ist immer das Gegenteil von dem, was Gott im 3. Mose und im 5. Mose gesagt hat. Also ich lese mal vor, 3. Mose 26, Vers 3. Er hat gesagt, wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und sie tut, dann wird er alle möglichen Dinge für sie tun. Und er sagt, ich werde Frieden im Land geben, dass ihr euch niederlegt und es niemand gibt, der euch aufschreckt. Also Vertrauen auf den Herrn bringt Friede, Vertrauen und Gehorsam. Und ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen. Und ihr werdet euren Feinden nachjagen und sie werden vor euch durchs Schwert fallen. 5 von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10.000 nachjagen und eure Feinde werden vor euch durchs Schwert fallen. 5. Mose 28, Vers 7, der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Also, wenn der Herr mit dir ist, wenn du mit dem Herrn bist, dann bist du in der Übermacht. Aber auf der anderen Seite heißt 5. Mose 28, Vers 25, wenn ihr ungehorsam seid, wenn ihr abfällt, untreu seid, dann sagt er, der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf 7 Wegen wirst du vor ihnen fliehen und du wirst zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden. Und dasselbe Bild haben wir hier. Je 1.000 wird fliehen vor dem Thron eines Einzigen. Müssen wir natürlich nicht wörtlich nehmen, aber die Aussage ist klar. Wenn ihr mit Gott seid, dann ist Gott mit uns, euch, dann ist er stark für euch, dann seid ihr siegreich und in der Übermacht. Wenn ihr es aus eigener Kraft probiert, in eurer eigenen Kraft, mit euren eigenen Ideen, dann ist es genau umgekehrt. Dann kämpft letztlich Gott gegen euch, weil Gott benutzt diese Nationen, um sein Volk zu züchtigen, seine ungehorsamen Söhne. Dann ist Gottes Hand gegen euch und dann könnt ihr tun, was ihr wollt. Es wird nichts bringen. Also die ungehorsamen Söhne, die ungehorsamen Kinder, die nicht hören wollen. Und dann sehen wir aber den gnädigen Herrn. Es ist nicht schön, wir haben davon gesungen. Mhm. Gott ist treu. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Ist nicht schön, das ist Gottes Herz. Ich sehe hier wirklich dieses Bild von dem verlorenen Sohn, der wegrennt, der sein eigenes Ding dreht, der sagt, Vater, ich will von dir nichts wissen. Und der Papa steht da und schaut, bis der Sohn zurückkommt und wartet mit offenen Armen. Das ist auch das Bild, was wir hier haben. Wir haben den Herrn, der wartet, bis seine ungehorsamen Kinder umkehren, damit er ihnen Gnade schenken kann, damit er sie segnen kann. Das ist Gottes Herz. Darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn in Gottes Rechts ist der Herr. Glücklich alle, die auf ihn harren. Also Gott ist gnädig, Gott ist auch gerecht, beides, und wir wissen, wie er diesen Konflikt, sage ich mal, gelöst hat. Wenn er gerecht ist, muss er strafen, wenn er barmherzig ist, will er vergeben. Römer 3 lesen, wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Also Gott ist gerecht, Gott hat gerichtet unsere Schuld in Jesus. Zum Erweis der Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit sagt er, dass er gerecht sei und ihn rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also Gott ist gerecht und er kann trotzdem barmherzig sein, weil Gott selbst in Jesus die Strafe auf sich genommen hat für unsere Schuld. Und er ist beides. Wir können versöhnt sein. Aber sein Herz ist, gnädig zu sein. Er wartet. Er wartet, bis wir zurückkommen von unserem Abwägen, wie der Vater auf den verlorenen Sohn gewartet hat im Gleichnis. Und Jesaja sagt, glückselig alle, die auf ihn harren. Glücklich in ihrer Seele. Das ist ein schönes Wort, ich mag das. Glücklich in ihrer Seele, das ist, was wir alle wollen eigentlich. Wonach wir uns alle sehnen. Und Leute rennen in alle möglichen Richtungen und tun alle möglichen Dinge, füllen ihr Leben mit allem möglichen Zeug. Alles nicht funktioniert und hält, was es verspricht. Aber glücklich in ihrer Seele sind alle, die auf ihn harren. Und das Wort harren bedeutet so viel wie mit Vertrauen und Erwartung warten. Auf den Herrn vertrauen. Ja, du Volk aus Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr weinen. Es wird dir gewiss Gnade erweisen, er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilfegeschreis. Sobald er hört, wird er dir antworten. Ist das interessant? Ich sehe hier das Herz Gottes, das ist wunderbar. Gott wird darauf warten, euch gnädig zu sein. Und der wartet nur auf die Stimme deines Hilfeschreis. Und sobald er den hört, wird er antworten. Der Vater, der nur darauf wartet, dass seine Kinder sich von den Ägyptern und all ihren weltlichen Strategien und Hilfen wegwendet. Und er sagt, hey Vater, Gott hilf mir. Und sobald er das hört, wird er antworten, weil sein Herz ist es, gnädig zu sein und Gnade zu schenken für jede Situation in unserem Leben. Und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben, das ist seine Züchtigung, tut auch in unserem Leben, um uns zur Umkehr zu bringen, wenn wir störrisch sind, wenn er anklopft, so Heilige Geist auf dem Herzen, sagt, hey du, guck mal hier, Gottes Wort, das gefällt mir nicht, kehr um, kehr um. Und ich sage, nee, will ich nicht hören, will ich nicht hören. Lass mich in Ruhe, ich habe meine Idee, ich will mein Ding machen. Hallo, Umkehr, nee, will ich nicht. Und dann schickt er uns manchmal das Brot der Not und das Wasser der Bedrängnis, das heißt Mangel. Der David hat es so beschrieben, nachdem er Ehebruch begangen hat mit der Bathseba und sich ein Jahr ungefähr geweigert hat, Buße zu tun. Er hat es so beschrieben, dass sein Herz vertrocknet ist. Sein Herz ist verdorrt, seine Seele ist vertrocknet. Das ist, was passiert, wenn wir von Gott weglaufen, wenn wir ungehorsam sein wollen und nichts mit ihm zu tun haben wollen. Aber wenn wir es tun und sagt, so wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Gott will uns lehren, richtig und recht und heil zu leben. Und wenn ihr zur rechten oder wenn ihr zur linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir her hören. Dies ist der Weg, den geht. Hier diese leise Stimme Gottes. Ja, Abkommen vom Weg, er ist treu und er ist immer treu und gerecht. Uns zu überführen, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Aber oft ist es diese leise Stimme erstmal, die uns einflüstert. Hey, dies ist der Weg, den gehe ich, kehr um. Und wenn wir umkehren, naja, warte, er will gnädig sein, er will uns segnen, das ist sein Herz. Ich glaube, das Herz jedes Vaters, oder? Mir macht Züchtigung nicht wirklich Spaß. Ich tue das, weil es sein muss, weil ich weiß, es ist wichtig für meine Kinder und sie brauchen das. Aber ich kann nicht sagen, dass es mir wirklich Freude oder Spaß macht. Mir macht es viel mehr Spaß, meine Kinder zu beschenken und zu segnen und Zeit mit ihnen zu verbringen und Spaß miteinander zu haben. Gute Gemeinschaft, gute Beziehung. Und Gott ist auch ein Vater. Eigentlich umgekehrt. Wir sind Väter, weil Gott ein Vater ist. Und es ist auch sein Herz. Vers 22, dann wirst du den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder und die Bekleidung deiner goldenen Gussbilder unrein machen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines. Dreck, wirst du sagen. Also prophezeit hier eine Zeit, wo sie umkehren von ihrem Götzendienst und Selbstvertrauen auf Ägypten vertrauen, auf die Welt vertrauen, statt auf den Herrn ist Götzendienst. Und dann sehen wir gleich wieder den Segen, und er wird Regen geben, deiner Saat, mit der du den Erdboden besäst, und Brot als Ertrag des Erdbodens. Damals und am alten Bund hat viel mit dem Land zu tun gehabt und Landwirtschaftsgesellschaft, und Gott hat gesagt, wenn ihr von mir abfällt, dann werde ich all diese Dinge von euch fernhalten, den Regen, und es wird Mangel geben, aber wenn ihr mir gehorsam seid, dann hat Gott verheißen, dann werde ich diesen Segen auch wirklich sichtbar machen in eurem Land, und praktisch eure Felder werden eure Herzen widerspiegeln. Da wird Ertrag sein und Brot da sein, Sättigung und Nahrung, und alles wird saftig und fett sein. Was eine saftige Weide und fette Schafe. Deine Herden werden an jenem Tag weiden auf weitem Weidegrund. Und die Rinder und Esel, die den Erdboden bearbeiten, werden gemischtes Sauerfutter fressen, das man mit Schaufel und mit der Gabel geworfelt hat. Und auf jedem hohen Berg und auf jedem hochragenden Hügel werden Bäche, Wasserläufe sein am Tag des großen Mordens, wenn Türme fallen. Dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbindet und die Wunde seines Schlages heilen wird. Also Gott wird Frieden schenken, er wird Bewahrung schenken, er wird Heilung schenken. War damals so, wenn ein Schaf rebellisch war und immer wieder weggelaufen ist von dem Hirten, dann hat der Hirte ein Bein gebrochen von dem Schaf, dass es nicht mehr weglaufen konnte. Und dann hat er es verbunden und hat es auf seiner Schulter rumgetragen. Und bis das Bein verheilt war, hat dieses Schaf sich so an den Hirten gewöhnt und seine Nähe, seine Gegenwart so geschätzt, dass es nie mehr weglaufen wollte. Also das ist so ein bisschen das Bild, was wir haben. Der gute Hirte, der seine Schafe schlagen musste, um sie zu beschützen und sie zurückzubringen. Aber er sagt, ich will dich verbinden und ich will die Wunde dieses Schlages wieder heilen. Und ich meine, wir lesen hier von Überfluss. Licht des Mondes und Licht der Sonne, das ist oft ein Bild, was wir sehen in der Bibel. Das sehen wir dann auch im Neuen Testament. Das sind so apokalyptische Bilder, wenn Gott segnet und Segen gibt, dann scheint die Sonne, dann scheint das Licht besonders hell, und wenn Gott richtet, dann verfinstert sich der Mond und dann verfinstert sich die Sonne. Und wir lesen hier von totalem Überfluss, Futter für die Rinder und die Esel und Bäche, die fließen, und fette, saftige Weiden. Das ist Gottes Herz für uns auch, geistlich gesehen natürlich. Sind irdische Bilder für unser geistliches Leben. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigen Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Also auch wieder diese Bilder. Worum es hier geht, ist, dass Gott die Assyrer in dem Fall und dann später die Babylonier benutzt, also Nationen benutzt, um sein Volk zu richten, und dann benutzt er andere Völker, um diese Völker zu richten. Aber er spricht hier von, ja, in Bildsprache, von verzehrendem Feuer, und dass sein Atem ist wie ein Bach, der bis an den Hals reicht. Das sind alles Bilder für sein Gerichtshandeln. Das Lied werdet ihr auf den Lippen haben wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird, und Freude im Herzen wie der, der unter Flötenspiel hinaufzieht, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels. Also es ist, wenn Gott die anderen Nationen richte, die Israel bedrängt, dann wird Israel sich freuen und feiern wie an Festtagen. Und dann wird der Herr hören lassen die Hoheit seiner Stimme und sehen lassen das Niederfahren seines Armes mit wütendem Zorn und einer Flamme verzehrenden Feuers und der Platzregen und Wolkenbruch und Hagelsteinen. Das sind auch Bilder, die wir in der Offenbarung sehen werden. Bilder für Gottes Gerichtshandeln. Also verschiedene Bilder. Bild von Feuer, Bild von Regen, Bild von Hagel. Wir wissen aus dem Kontext, dass es eigentlich um Armeen geht, die andere Armeen besiegen und um Völker, die andere Völker besiegen. Aber das alles ist Gottes Wirken. Er ist der Herr der Geschichte. Diese Völker sind Werkzeuge und Instrumente in seiner Hand. Ja, von der Stimme des Herrn wird Assur zerschlagen, wenn er mit dem Stock dreinschlägt. Und es wird geschehen, jeder Hieb der Zuchtrute, die der Herr auf es niedersausen lässt, erfolgt unter Tamburin und Zitterspiel. Und mit geschwungenem Arm wird er gegen es kämpfen. Also Zitterspiel ist dann von Gottes Volk, wenn die Feinde gerichtet werden. Die Assyrer wurden von den Babyloniern erobert und dann die Babylonier von den Medern und den Persern. Denn längst ist eine Feuerstätte hergerichtet, auch für den König ist sie bereitet, tief und weit hat er sie gemacht, ihr Scheiterhaufen ist für das Feuer und hat Holz in Menge, wie ein Schwefelstrom setzt der Atem des Herrn ihn in Brand. Also Gott, der die Feinde niederbrennt sozusagen, der sie auf den Scheiterhaufen setzt und verbrennt. Sehr eindrückliche Bilder hier. Das ist Gottes Macht, das ist Gottes Kraft. Und deswegen, wer auf ihn harrt, wer auf ihn vertraut, für den wird er kämpfen. Wieder wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe, sich auf Pferde stützen und die ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind, die aber auf den Herrn Israels nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen. Doch auch er ist weise und bringt Unglück herbei und nimmt seine Worte nicht zurück, sondern er steht auf gegen das Haus der Übeltäter und gegen die Hilfe derer, die Unrecht tun. Auch die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist, und der Herr streckt seine Hand aus, da stürzt der Helfer, und der, dem geholfen wird, fällt, und alle miteinander gehen zugrunde. Also, man kann dem Herrn nicht entkommen. Der Punkt ist, dass unser Herz bei ihm ist, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir ihm gehorsam sind. Und wenn wir mit ihm sind, dann ist er für uns und dann kämpft er für uns. Wenn wir nicht mit ihm sind, dann kämpft er gegen uns. So einfach ist die Gleichung eigentlich hier. Als Josua hier vor Jericho war, kam der Engel des Herrn oder hat den Engel des Herrn gesehen mit dem Schwert in seiner Hand. Und Josua hat sein Schwert gezogen und hat gesagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er hat ihm eine komische Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja. Oder ich weiß gar nicht, hat er Nein gesagt? Irgendwie eine ganz komische Antwort war das. Ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, aber im Wesentlichen hat er gesagt, wenn ihr mit mir seid, dann bin ich mit euch. Also der Punkt ist nicht, bist du mit uns, sondern seid ihr mit mir, sagt der Herr. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der Junglöwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und vor ihrem Lärmen sich nicht duckt, so wird der Herr der Herrscharen herabsteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu kämpfen. Also das Bild von einem Löwen, der ein Beutetier gerissen hat und eine Gruppe von Hirten, die ihm dieses Beutetier wieder entreißen wollen. Und das wird nicht funktionieren, der Löwe wird kämpfen um seine Beute. Und genauso wird der Herr für Israel kämpfen, wenn sie ihm vertrauen. Und wie gesagt, in dem paar Kapiteln, ab Kapitel 36, werden wir dann die Geschichte lesen und wir werden davon lesen im Kapitel 37, wie ein Engel hat 185.000 Assyrer platt gemacht. Das ist, wenn der Herr kämpft für uns. Sag mal, so ein bisschen die Machtverhältnisse spüren, ne? Wie stark Gott ist. Also er ist wirklich vertrauenswürdig. Auf ihn können wir uns 100% verlassen. Wie schwebende Vögel, so wird der Herr Schaden Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Also das Bild von einem Löwen, der seine Beute beschützt. Jetzt haben wir ein Bild von einer Vogelmama, die ihr Vogelnest beschützt, oder einem Vogelpapa. So wird der Herrscher an Jerusalem beschirmen, beschirmen und erretten, schonen und befreien. Davon werden wir lesen. Denn an jenem Tag wird jeder von ihnen seine Götzen aus Silber und seine Götzen aus Gold verwerfen, die eure Händen euch zur Sünde gemacht haben. Und Assur wird fallen durch das Schwert. Also wir sehen Umkehr. Umkehr ist immer die Voraussetzung, dass Gott uns gnädig sein kann, dass Gott uns helfen kann, dass unser Herz bei ihm ist. Und Assur wird fallen durch das Schwert, aber nicht durch das eines Mannes. Und das Schwert, aber nicht das eines Menschen, wird es fressen. Und es wird vor dem Schwert fliehen. Und seine jungen Krieger werden zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Und sein Fels wird vor Schrecken vergehen. Und seine Obersten werden fahnenflüchtig, spricht der Herr, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem hat. Also Gott wird sein Volk beschützen, weil sie sich letztendlich dann doch entschlossen haben, auf ihn zu vertrauen. Zumindest der König hat es beschlossen und Gott hat es geehrt. Kapitel 32, machen wir das noch. Dann schaffen wir es nächstes Mal bis zu diesen historischen Kapiteln. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Die meisten Ausleger glauben, dass es hier über König Hiskia spricht, oder manche glauben, dass es über König Josia spricht. Das würde heißen, dass diese Kapitel vor den Kapiteln, die wir jetzt gerade gelesen haben, geschrieben wurde, denn das war zur Zeit Hiskias. Ich würde sagen, für uns auf jeden Fall ist es auch eine Vorschau, diese Könige, die Gott vertraut haben und die in Gerechtigkeit regiert haben, eine Vorschau auf den König der Könige, auf Jesus, der Friedefürst, der in Frieden und Gerechtigkeit regieren wird. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. Also ein Segen für die Menschen. Da werden die Augen der Sehenden nicht mehr verklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerksam sein. Und das Herz der Unbesonnenen wird auf Erkenntnis Acht geben und die Zunge der Stammelnden wird fließend Deutliches reden. Der Törichte wird nicht mehr edel genannt und der Schurke nicht mehr vornehm geheißen werden. Also die Dinge werden wieder richtig sein. Ist ja heute auch oft so, dass das Richtige falsch genannt wird und das Falsche richtig genannt wird. Sünde wird gefeiert. Wenn wir gerade gucken hier auf den Song Contest, ne?
Unvorstellbare Dinge. War früher unvorstellbar, so was. Heutzutage, ja, das ist anscheinend.
Es wird gefeiert, ne? Hat wahrscheinlich auch nur deswegen gewonnen, weil er so einen Lebensstil lebt, den er lebt. Das wird und gefeiert. Auf der anderen Seite, wenn jemand für das Richtige und die Wahrheit aufsteht, von mir sagt, Abtreibung ist falsch oder sowas, dann ist er der große Buhmann. Oder Jesus ist der Weg, also das Richtige wird falsch genannt, das Falsche wird richtig genannt.
Genau. Ja,
Aber hier ist es jetzt wieder umgekehrt. Unter diesen guten Königen und natürlich unter König Jesus wird es umgekehrt sein. Das Törichte wird nicht mehr edel genannt sein und der Schurke wird nicht mehr vornehm geheißen werden. Denn ein törichter Mensch redet Törichtes und sein Herz bereitet Unheil, Ruchloses zu tun und Irreführendes gegen den Herrn zu reden, um die Seele des Hungrigen leer zu lassen und dem Durstigen den Trank zu verweigern. Und die Werkzeuge des Schurken sind böse, er beschließt böse Anschläge, um die Elenden durch Lügenreden zugrunde zu richten, selbst wenn der Arme redet, was recht ist. Also Lug, Betrug, Ausbeutung, Misshandlung. Aber der Edle beschließt Edles und auf Edlem besteht er, also dreimal edel. Und dann spricht er hier zu den Frauen. Ich glaube, Hosea war es, der die vornehmen Frauen Jerusalems Kühe genannt hat. Oder war es Amos? Bin mir ganz sicher. Steht auf, ihr sorglosen Frauen. Hört meine Stimme, ihr Töchter, die ihr so sicher seid. Nehmt zu Ohren meine Rede. Also er spricht jetzt hier zu den selbstgefälligen, arroganten, die nicht auf Gott vertrauen, sondern auf ihr eigenes, ihre eigene Kraft, ihre eigene Weisheit, die die anderen unterdrücken, also so die High Society Frauen, Schickimicki Ladies spricht er jetzt hier an. Über Jahr und Tag, da werdet ihr zittern, ihr Sicheren. Denn die Weinlese ist dahin, die Obsternte kommt nicht. Bebt ihr Sorglosen, zittert ihr Sicheren. Zieht euch aus und entblößt euch und umgürtet die Lenden mit Sacktuch, also ein Aufruf an Buße. Das ist, was sie getan haben. Wenn sie Buße getan haben, haben sie sich Sacktuch angezogen. An die Brust schlägt man sich wegen der prächtigen Fluren, wegen des fruchtbaren Weinstocks, wegen des Ackerlandes meines Volkes, das in Gestrüpp und Dornen aufgeht. Ja, wegen aller Häuser voller Freude in der ausgelassenen Stadt. Also hier Trauer, Schock hier über die Zerstörung, die diese assyrischen Armeen, die ja bis vor Jerusalem gekommen sind, sie angerichtet haben. Denn der Palast ist aufgegeben, verödet das Getümmel der Stadt. Ofel und Wachturm dienen als Höhlen für ewig zur Freude der Wildesel. Ofel war so eine Befestigungsanlage in Jerusalem. Zu Weideflächen der Herden. Also bebt ihr Sorglosen, zittert ihr Sicheren. Töchter, die so sicher waren. Leute, die ihre Pläne hatten, die gedacht haben, wir ziehen nach Ägypten, das wird uns sicher machen, das wird uns helfen. Und was machen Menschen heute nicht alles zu ihrer Sicherheit? Wo rennen Menschen nicht hin? Auf die Bank und Bausparvertrag und Aktien und Versicherungen und kannst ja heute alles versichern. Und die Deutschen sind sehr gut versichert und auf Beziehungen und der sichere Job und bla 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 bla, was die Leute alles sicher haben. Aber nur einer ist wirklich sicher und das ist der Herr. Und alles andere, wie wir erleben, Aktien fallen, haben wir erlebt, Versicherungen gehen pleite, Beziehungen halten nicht das, was sie versprechen. Nur einer hält, was er verspricht, und das ist der Herr. Er ist der einzige wirklich sichere in unserem Leben. Der einzige wirkliche Fels. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten dem Wald gleichgeachtet wird. Also Ausgießen des Geistes, Wirken des Geistes, Buße, Umkehr und Wirken des Geistes und dann kommt unglaubliche Fruchtbarkeit und unglaublicher Segen in unser Leben. in der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Also aus Wüste wird Fruchtbarkeit werden für die Gerechten. Und wer sind die Gerechten? Die, die auf Jesus vertrauen, sind die Gerechten in ihm, nicht in eigener Gerechtigkeit. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Gott verheißen, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr Gerechtigkeit übt. Gott hat gesagt, es ist ein Fasten, dass ich mir wünsche, dass ihr gerecht seid und richtig richtet und barmherzig seid und so weiter, dann werde ich auch Gerechtigkeit und Ruhe und Sicherheit in euer Land bringen. Und für uns geistlich natürlich auch, wenn wir umkehren zu Jesus von unseren Götzen und ihm vertrauen und gerecht werden vor Gott durch Vertrauen auf sein Werk am Kreuz für uns, dann finden wir Ruhe und Sicherheit für ewig. Denn mein Volk, dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Ist das nicht schön, an Ruheplätzen zu wohnen? Sorgenfreien Ruheplätzen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Sorgt euch nicht, sondern in allem lasst euer Anliegen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken bewahren. Wohnstätte des Friedens, Wohnungen an sorgenfreien Ruheplätzen. Das wäre ein schönes Bild.
Das Vaters Haus ist viele Wohnungen. Bereitet, ja.
Und stürzen wird mit mächtigem Sturz der Wald und die Stadt in Niedrigkeit versinken. Also wahrscheinlich die Stadtmauer gemeint, so diese Befestigungen, worauf sie vertraut haben. Glücklich ihr, die ihr an allen Wassern seht und Rind und Esel freien Lauf lasst. Also ein Bild hier für Leben in Frieden, in Freiheit. Und das ist, was Jesus für uns hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch Friede geben. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und schütze dich nicht auf deinen Verstand. Dann bereitet er all deine Wege. Ich glaube, eine gute Stelle, da können wir Schluss machen. Was für ein schönes Wort der Herr für uns hatte heute. Ruhe in ihm. Vertraue ihm, mach dir keine Sorgen. Frage nach ihm, suche ihm. Frucht des Geistes in unser Leben. Und wir sind unter seinem Schutz und unter seinem Segen. Und er kämpft den geistlichen Kampf für uns. Also eines ist wichtig, eines tut Not, dass wir mit ganzem Herzen bei Gott sind und ihm vertrauen. Und Vater, dafür wollen wir dir jetzt auch wirklich Danke sagen, dass du so ein guter Gott bist. Ich mag diese Kapitel so sehr, diese Bilder von dir, wie du wartest, um gnädig zu sein. Und beim ersten Hilferuf bist du da und du wartest nur darauf, dass wir uns zu dir hinwenden von unseren eigenen Dingen und unseren Plänen und Götzen und unserer Selbstgenügsamkeit. Und du willst Frucht schenken, Fruchtbarkeit in unserem Leben und Frieden. Dafür danke ich dir. So hilf uns, Herr, dir zu vertrauen. Und Herr, wir müssen dir nichts vormachen, du kennst unsere Herzen. Wo wir noch an deinem Punkt sind, wollen wir beten, hilf unserem Unglauben. Hilf uns zu ruhen in dir. Denn du bist fähig zu retten und du bist fähig zu versorgen. Du hast verheißen, dass du alle Dinge zum Guten mitwirken wirst. Denen, die dich lieb haben. So schenk uns dieses ungeteilte Herz, diese gebahnten Wege im Herz, dass wir dich lieben in allem, was wir sind.